Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Ganze 53 Stimmen Vorsprung. Das ist jetzt amtlich. Die Berliner SPD hat es ganz knapp geschafft, bei der Wiederholungswahl auf Platz 2 zu kommen. Die Landeswahlleitung hat das jetzt offiziell besiegelt. Und damit hat die wohl entscheidende Woche bei der Suche nach einer neuen Landesregierung begonnen. Zum dritten Mal trafen sich SPD, Grüne und Linke. Zum Stand der Dinge Landespolitikreporterin Ute Schumacher.
In ihrer dritten Sondierungsrunde haben SPD, Grüne und Linke alle Themen fertig beraten können. Vor allem die Wohnungs- und Verkehrspolitik, aber auch Bildung war in der letzten Runde noch zu besprechen. Als die Türen nach fast 7 Stunden Gesprächen aufgingen, blieben die Aussagen ähnlich vage wie in der vergangenen Woche. Immerhin sind alle Themen besprochen, sagten die Beteiligten, man habe für alle offenen Fragen gute Lösungen gefunden. Auch beim strittigen Thema Enteignungsvolksentscheid. Die linke Landeschefin Katina Schubert sagte gerade hier noch einen halben Satz mehr.
Hat natürlich eine Rolle gespielt, aber war jetzt nicht so lange wie gedacht.
Und auch die Verkehrssenatorin Bettina Jara, schon den Grünen gefragt, ob die Sollbruchstelle auch beim Thema Enteignung abgeräumt wurde, sagte.
Also ich sag mal so, wir brauchen in den nächsten Jahren eine verlässliche Regierung für diese Stadt. Und wir würden nicht in eine Koalition gehen, in der es offene Sollbruchstellen gibt, auf die wir zulaufen.
Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, SPD, bestätigte, dass auch zum Thema Enteignung ein gangbarer Weg gefunden wurde. Wie er aussieht, sagt keiner der Beteiligten. Genauso wenig, wer mit wem Koalitionsverhandlungen aufnehmen will. Denn am Dienstag treffen sich CDU und Grüne noch einmal zu einem Sondierungsgespräch. Danach wollen die Beteiligten entscheiden.
Damit ist die Sondierungsphase, kann man sagen, beendet. Und wir werden, so ist unsere Planung in dieser Woche, also wissen, in welche Richtung dann auch Koalitionsverhandlungen gehen werden.
Sagt Franziska Giffey. Konkreter wird weder sie noch sonst jemand aus dem Sondierungsteam.
Tja, wir bleiben dran. Ute Schumacher berichtete. Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst ist noch immer nicht gelöst. Ein erstes Tarifangebot der Arbeitgeber wiesen die Gewerkschaften letzte Woche ja als unzureichend zurück und kündigten neue Warnstreiks an. Und so war es dann jetzt auch zu Wochenbeginnen. In Nordrhein-Westfalen gab es Arbeitskämpfe in mehreren Verkehrsverbünden, Kitas und Verwaltungen. Außerdem wurden die Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn bestreikt. Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf den BER. Nächste Woche kommt der Streik dann zu uns, und zwar in die Berliner Krankenhäuser. Mehr dazu von RBB-Redakteurin Tatjana Brasching.
Am kommenden Montag und Dienstag sollen die Beschäftigten an der Charité, der Krankenhausgesellschaft Vivantes und dem jüdischen Krankenhaus ihre Arbeit niederlegen. Neben Pflegekräften, Therapeuten und Hebammen werden laut Verdi bei Vivantes auch Reinigungskräfte, Handwerker und Küchenpersonal teilnehmen. Die Gewerkschaft ruft die Klinikbetreiber auf, schon jetzt für beide Tage alle verschiebbaren Operationen zu verlegen. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen 10,5% mehr Lohn.
Nächste Woche also Warnstreiks an mehreren Berliner Krankenhäusern, Tatjana Brasching informierte. Wieder neue Unruhe um Brandenburgs Bildungspolitik. Bildungsministerin Britta Ernst plant, rund 200 Stellen, die eigentlich mit Lehrkräften besetzt werden sollten, umzuwidmen. Dort sollen stattdessen Schulassistenten und Sozialarbeiter tätig werden. Ihr Argument? Die neuen Leute sollten die Lehrer entlasten. Zum Beispiel beim leidigen Papierkram. Die Lehrer können sich dann ganz und gar auf den Unterricht konzentrieren, so die Ministerin. Doch Eltern und Gewerkschaften sind auf den Barrikaden. Warum, hat RBB-Reporterin Lisa Steger erkundet.
Was keine Pflicht ist, steht zur Disposition. Der gemeinsame Unterricht verschiedener Jahrgänge, Kurse am Nachmittag, der Förderunterricht in kleinen Gruppen. Doch diese Lernformen sind wichtig, sagt Ulrike Mauersberger, Sprecherin des Landeselternrats.
Das ist mehr nachteilig für die Kinder, die dann nicht mehr gefördert werden. Und das beeinträchtigt Inklusion oder auch insgesamt Schulförderung oder Förderung unserer Kinder in den Klassen.
Wenn Kinder, die mehr Unterstützung brauchen, nicht mehr gezielt gefördert werden, wachsen die Leistungsunterschiede in den Klassen, sagt die zweifache Mutter.
Diese Stunden werden derzeit ja auch genutzt, um Klassen unter Umständen zu teilen. Dass man Kinder, die einen Förderbedarf haben, rausnimmt, in kleineren Gruppen an ein Thema ranführt und in dem Moment, wo sie es gut verstanden haben, in den kleinen Gruppen, in die Klassen, wieder in den normalen Unterricht mit hineingibt.
Für das nächste Schuljahr müsste Brandenburg mindestens 1800 Lehrkräfte einstellen, um frei werdende Stellen zu besetzen. Es gibt aber zu wenige Bewerberinnen und Bewerber. Und 200 Assistenten sind besser als nichts, so sieht es das Bildungsministerium. Brandenburgs GEW-Chef Günther Fuchs widerspricht.
Wenn man 200 zusätzliche Stellen für Verwaltungstätigkeiten im Grunde in die Schulen hineingibt, dann wenn wir 800 Schulen haben, dann weiß jeder, dass nicht jede Schule etwas abkommt. Aber die Maßnahmen, die das Ministerium vorschlägt, treffen alle Schulen. Und damit wird schon mal deutlich, dass es im Grunde nur um eine Minusvariante geht.
Katrin Dannenberg, bildungspolitische Sprecherin der Linken im Landtag, hat ausgerechnet, dass größere Schulen bis zu 3 Vollzeitlehrerstellen verlieren könnten. Die Belastung für die verbleibenden Lehrkräfte würde steigen.
Es ist ein Unterschied, ob ich 6 Stunden am Tag mit 27 Kindern in einer Klasse unterrichte oder ob es möglich ist, eben auch mal zwischendurch kleinere Lerngruppen zu ermöglichen, damit die Kinder entsprechend auch individuell gefördert werden. Aber wenn da jetzt noch mehr gekürzt wird, dann können wir damit rechnen, dass viele eben sich krank melden werden oder aufgeben werden oder resignieren werden.
Umgesetzt werden könnte der Plan nach den Sommerferien. Sicher ist das aber nicht. Die Linke hat dazu eine Sondersitzung des Bildungsausschusses beantragt.
Aus Potsdam die Informationen von Lisa Steger. Und wo wir gerade bei Problemen in der Schule sind, es gibt noch ein weiteres: künstliche Intelligenz. Ein neues Computerprogramm könnte nämlich den Unterricht revolutionieren: ChatGPT. Das Tool ist in der Lage, nach bestimmten Vorgaben Texte zu erzeugen, die nicht so leicht von menschengeschriebenen Texten zu unterscheiden sind. Was genau damit in der Schule möglich ist und was ChatGPT verändern könnte, das hat RBB-Reporter Daniel Friedrich in Luckau erfahren.
Auf den ersten Blick wirkt ChatGPT wie ein ganz normales Chatprogramm, sagt Informatiklehrer Chris Lehmann vom Luckauer Bonstedt-Gymnasium.
ChatGPT ist ein Textroboter. Man kann an diesen Fragen stellen und dieser Roboter beantwortet diese Fragen. Dahinter steckt eine künstliche Intelligenz.
Chris Lehmann hat das mit seinen Schülern mal ausprobiert.
Sie können also zum Beispiel ein Gedicht reingeben und sagen, interpretiere mir dieses Gedicht. Sie können auch eine Wortzahl dazu geben. Die Schüler bestätigen mir das auch. Die haben so gesagt, na, die Antworten, wenn man sie direkt verwendet, liegen so im Bereich Note 2 bis 3.
Vor allem unter den älteren Schülern hat sich das Programm deshalb schon schnell rumgesprochen.
Ich finde es eigentlich voll die smarte Idee.
Ich würde mir fast schon wünschen, dass manche Lehrer das ein bisschen mehr einbauen.
Hat schon öfter mal bei irgendwelchen Hausaufgaben geholfen, um es generell einfach kürzer haben zu wollen.
Arbeitsschritte abkürzen und Zeit sparen, weil man zum Beispiel nicht mehr ganze Buchseiten lesen muss. Worüber sich die Schüler freuen, stellt die Schulen vor ganz neue Herausforderungen, sagt Schulleiter Peter Gura.
Wir werden nächste Woche dazu uns zusammensetzen und sehr intensiv Gedanken machen darüber. Ich denke, der erste Schritt wird sein, dass wir das Bewusstsein auch der Kollegen schärfen müssen. Bestimmte Arbeitsschritte werden im Unterricht überflüssig.
Noch arbeitet das Programm nicht fehlerfrei und stößt auch hier und da an seine Grenzen. Genau hier will die Schule ansetzen, damit Schüler künftig nicht einfach nur noch kopieren und einfügen, sagt Lehrer Chris Lehmann.
Man kann einfach die Aufgabenstellung so machen, dass es die KI eben nicht kann. Also in Geschichte, Geografie regionale Bezüge reinbringen oder eben in Physik Messungen mit reinbringen und so eine Sachen. Und dann ist es kein Problem, dann ist es einfach ein Hilfsmittel.
Das sagt Lehrer Chris Lehmann aus Luckau, der Beitrag von RBB-Reporter Daniel Friedrich. Gesüßte Energydrinks, fettige Chips oder Fruchtgummisüßigkeiten. Werbung für solche Produkte soll künftig stark reguliert werden. So steht es im Ampelkoalitionsvertrag und so hat es Ernährungsminister Cem Özdemir erneut bekräftigt. Wie soll das gehen, dass Werbung für solche Produkte Kinder und Jugendliche nicht mehr erreicht? Ziemlich kompliziert, hat rbb24-Inforadio-Reporterin Helena Dehler erfahren.
Fernsehwerbung für einen süßen, zuckrigen Brotaufstrich soll es in Zukunft zwischen 6 und 23 Uhr nicht mehr geben, sofern sich die Werbung explizit an Kinder richtet, also zum Beispiel Kinder als Darsteller mitwirken.
Papi, Papi, darf mir was naschen? Bitte was naschen?
Na gut, hier, kauft euch was.
Zugegeben, diese Werbung ist schon etwas älter, aus den 80ern. Heute klingt Werbung für Kinder und Jugendliche bei TikTok, YouTube und Instagram eher so.
Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und Freunde, ich hoffe, ihr habt Hunger mitgebracht. Denn heute testen wir die legendären viralen Internet-Snacks.
Die viralen Internet-Snacks sind zum Beispiel Tiefkühlpizzen, auf deren Schachtel bekannte Rapper Werbung machen, Kekse im Superhelden-Design oder farbige, glibberige Gelatinetütchen so groß wie Tischtennisbälle. Wenn diese Produkte laut der Nährwertberechnungen der Weltgesundheitsorganisation WHO einen zu hohen Zucker-, Fett- oder Salzanteil haben, dürfen sie also in Zukunft auch von Influencerinnen nicht mehr beworben werden. Denn der Ernährungsminister Cem Özdemir nimmt ausdrücklich alle Plattformen in die Pflicht.
Werbung ist an Kinder gerichtet, wenn sie nach Art, nach Inhalt und Gestaltung oder aufgrund des Werbeumfelds an Kinder adressiert ist.
Nicht viel von diesen Werbeeinschränkungen hält Kinderarzt Steven Robeck aus Potsdam.
Aus meiner Sicht auch wieder ein falscher Ansatz. Das hat wieder was von Bevormundung. Nein, ich denke eher, die Regierung sollte woanders ansetzen, nämlich mit der Investition in Schulen und in Vereine.
Aufklärung anstatt Regulierung fordert der Kinderarzt. Verbote oder eine sogenannte Zuckersteuer, wie es sie in Großbritannien gibt, sind für Cem Özdemir aber kein Thema.
Wir machen kein allgemeines Werbeverbot. Und schon gar nicht verbieten wir irgendwelche Lebensmittel.
Und auch Werbung bleibt möglich. Aber entweder nicht an Kinder gerichtet oder aber mit einer neuen Rezeptur der Produkte, sodass sie nicht so ungesund sind.
RBB 24 Inforadio-Reporterin Helena Dehler war das über mehr Kinderschutz in der Werbung. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Zu finden auch auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.